nicht in mir. Sieh nur meine mystische Größe. Obwohl ich der Erhalter aller Lebewesen bin und obwohl ich allgegenwärtig bin, bin ich nicht ein Teil der kosmischen Manifestation. Denn mein Selbst ist der Ursprung der Schöpfung. Erläuterung. Der Herr sagt, dass alles auf ihm ruht. Mazdani Sarvabhutani. Dies sollte nicht missverstanden werden. Der Herr kümmert sich nicht direkt um die Erhaltung und Versorgung der materiellen Manifestation. Manchmal sehen wir ein Bild von Atlas, der den Erdball auf seinen Schultern trägt und erscheint vom Tragen sehr erschöpft zu sein. Eine solche Vorstellung sollte jedoch nicht auf Krishna übertragen werden, wenn es heißt, dass er das geschaffene Universum aufrechterhält. Krishna sagt, obwohl alles auf ihm ruhe, sei er dennoch weit entfernt von allem. Die Planetensysteme schweben im Raum und dieser Raum ist die Energie des höchsten Herrn. Der Herr aber ist verschieden vom Raum. Er weilt an einem anderen Ort. Deshalb sagt der Herr, obwohl sie sich in meiner unbegreiflichen Energie befinden, bin ich als die höchste Persönlichkeit Gottes jenseits von ihnen. Das ist die unbeschreibliche Größe des Herrn. Im Nirukti, im vedischen Wörterbuch heißt es, Yuchyate Nena Durgateshu Karyeshu. Der höchste Herr führt unvorstellbar schöne Spiele durch, bei denen er seine Energie entfaltet. Seine Person ist von verschiedenen mächtigen Energien erfüllt. Und schon sein Entschluss ist eine Tatsache. So ist die Persönlichkeit Gottes zu verstehen. Wir mögen uns vornehmen, etwas zu tun, doch es gibt sehr viele Hindernisse, die sich uns in den Weg stellen. Und manchmal ist es uns nicht möglich, so zu handeln, wie wir gern möchten. Doch wenn Krishna etwas tun möchte, geschieht alles, einfach durch seinen Willen. Auf so vorkommende Weise, dass man sich nicht einmal vorstellen kann, wie genau es geschieht. Der Herr erklärt diese Tatsache wie folgt. Obwohl er die gesamte materielle Manifestation erhält und versorgt, berührt er sie nicht. Einfach durch seinen höchsten Willen wird alles erschaffen, alles versorgt, alles erhalten und alles vernichtet. Zwischen seinem Verstand und ihm selbst gibt es keinen Unterschied, wie er zwischen unserem Selbst und unserem gegenwärtigen materiellen Verstand besteht. Denn er ist absolut spirituell. Der Herr ist gleichzeitig in allem gegenwärtig. Doch der gewöhnliche Mensch ist nicht fähig zu verstehen, wie er auch persönlich gegenwärtig sein kann. Obwohl er von der materiellen Manifestation verschieden ist, ruht alles auf ihm. Dies wird hier als Yogam Aishwaram bezeichnet, die mystische Kraft der höchsten Persönlichkeit Gottes. Namo Vishnu Padaya Krishna Pristaya Bhutale Simade Bhakti Vedanta Swami Nikti Namine Namaste Darasvate Deve Gauravani Pracharye Nirvishesha Shunyavani Tatpatya Dupacharye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Nachamatstani Bhutani Pashame Yogam Aishwaryam Aishwaryam Bhuta Brinna Jabutos Bhutasto Mamatma Bhuta Bhavana. Und dennoch ruht alles Erschaffene nicht in mir. Sieh nur meine mystische Größe.
obwohl ich der Erhalter aller Lebewesen bin und obwohl ich allgegenwärtig bin, bin ich nicht ein Teil der kosmischen Manifestation, denn mein Selbst ist der Ursprung der Schöpfung. Hier finden wir eine interessante Beschreibung von Shri Krishna. Von dem Pflanzental Shri Krishna. Zwei Dinge möchte ich im Zusammenhang von diesem Shloka heute gerne erklären. Der erste Punkt bezieht sich auf die Transzendenz Krishnas. Hier heißt es ja, dass Krishna der Erhalter und der Erschöpfer allen Seins ist, aber zur gleichen Zeit außerhalb des Systems, das heißt des materiellen Universums besteht. Heutzutage ist es schwierig für die materialistische Wissenschaft, sich vorzustellen, dass die Ursache des der Schöpfung eine transzendente Person ist, die Persönlichkeit Gottes. Und zwar ist es deswegen so schwierig für sie, weil sie, wenn sie die Schöpfung untersuchen und die einzelnen Bestandteile in ihr sehen, ja nichts, scheinbar gar nichts sehen, was eben auf die Existenz eines Gottes hinweist. Es gibt Astronauten, die sagen, dass sie in das All geflogen sind und selbst nicht, oder nicht einmal dort die Hand Gottes oder Gott gesehen haben. Noch irgendein Anzeichen von seiner Gegenwart. So, weil es innerhalb dieses Systems, das heißt des materiellen Universums, keine Kennzeichen gibt für Gott. Deswegen, so sagen die materialistischen Wissenschaftler, kann man nicht annehmen, dass es einen Gott gibt. Was sagen wir zu diesem Argument? Ich spüre noch immer die mentalen Energien meiner Zuhörer, hängen noch irgendwo in Berlin fest. Das ist doch ein bisschen schwierig, sich auf Philosophie zu konzentrieren. Im Augenblick. Sammelt bitte eure Gedankengänge, ladet sie ein zum Fest einer philosophischen Tafelrunde heute Abend. Benutzt Lecks aus Lockmittels, um euch zu konzentrieren, aber bringt es letztendlich zur Konzentration hin. Das Argument, was wir im Vrindavan Institute for Higher Education hier gebrauchten, war folgendes. Wenn ihr euch eine Zubereitung, ein Sabji zum Beispiel, also eine Gemüsezubereitung anschaut, so gibt es eigentlich in der Zubereitung auch nichts, was auf die ursächliche Wirkung eines Koches hinweist. Man sieht Käsestückchen, Rosenkohl und so weiter, aber man kann nicht von diesen Bestandteilen so ohne weiteres auf die Form des Messers schließen, das es geschnitten hat. Das könnte ja auch ein Löffelstiel gewesen sein, zum Beispiel. Das machen manche, die kein Messer haben. Es besteht auch nichts, was zwingend in dem Sabji, in dem Gemüse, was man sieht, auf die Gegenwart oder auf die Persönlichkeit eines Koches hinweist. Es gibt nicht Hinweise darauf, ob nun das Sabji von Ananga Manjari gekocht worden ist oder von, sagen wir mal, Bhakta Christian. Da ist keine Handschrift drin in dem Sabji, kein Zettel, aus dem hervorgeht, ich habe es gemacht oder der hat es gemacht. So ist es auch mit diesem Kosmos. Dass der Kosmos da ist, wie er ist, heißt, oder
dieser Kosmos, der da ist, wie er ist, so wollte ich sagen, gibt keinen direkten Hinweis auf die transzendentale Persönlichkeit Gottes. Doch wir können die transzendentale Persönlichkeit Gottes erkennen, auf die Art und Weise, wie er sich zu erkennen gibt. Srila Prabhupada gab einmal das Beispiel von einem Menschen, der in einem Auto ist, in einem Raum ist und der ein Auto vorbeihören sieht, vorbeikommen hört. Ich muss mich auch erstmal wieder in die Welt der Sprache reinbegeben. Man hört ein Geräusch und kann von dem Geräusch aus schließen, es muss ein Auto geben, was da vorbeigekommen ist. Obwohl das Geräusch nicht direkt den Autotypus angibt und auch nicht die Fahrer genau beschreibt, ist doch die Gegenwart des Geräusches ein Anzeichen dafür, da ist jetzt ein Auto vorbeigekommen. So kann man auch Krishnas Gegenwart in dieser Welt anhand seines Geräusches verstehen. Was ist das Geräusch Krishnas in dieser Welt? Prabhupada antwortete auf diese Frage die Bhagavad Gita. Anhand des Geräusches oder der transzendentalen Klangschwingung der Bhagavad Gita können wir etwas in dieser Welt erfahren über die Persönlichkeit Gottes. Wir müssen es schaffen, in dieser Welt die transzendentalen Schriften, die Bhagavad Gita und dergleichen mehr zu verstehen. Und so können wir auf die Gegenwart Gottes oder auf die Präsenz Gottes schließen. Nun, für manche von uns macht das nicht ein zwingendes Argument sein, aber für diejenigen, die die Bhagavad Gita gelesen und befolgt haben, schon. Jeder, der mit der Bhagavad Gita in Kontakt kommt und sein Leben nach den Lehren der Bhagavad Gita ausrichtet, kann tatsächlich eine spirituelle Erfahrung in seinem Leben machen. Genauso ist auch ein weiteres Geräusch von Krishna in der Welt. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Wer diesen Klang aufnimmt und richtig hört, kann positiv auf die Existenz Gottes schließen. Das jetzt zu diesem ersten Punkt. Es gibt noch einen anderen Punkt, auf den ich aber hier nicht zu sprechen kommen werde, angesichts des rein intuitiven Felix über meine Zuhörerschaft. Ich dachte mir, dass wir heute Abend einfach weitermachen in unserer Betrachtung des Shastakams, wie wisst, ist heute der vierte Shloka dran. Ich möchte gerne auch unsere Gäste begrüßen, die noch nicht bei diesem Seminar dabei gewesen waren. Zum Beispiel du, wie war das mein Name?
Jörn.
Jörn. Jörnemann. Wir haben, du bist heute durch Krishnas Mercy begegnet, in einem Seminar zu sitzen, was sich um die vier, um die acht machtvollen Unterweisungen von Chaitanya Mahaprabhu dreht. Und ich möchte jetzt Shloka 4 mit euch durchnehmen. Bitte wiederholen nach mir. Nadanam,
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 Nasundarin,
Nasundarin,
Kavita,
Kavita,
Va,
Va,
Jagadisha Kamaye,
Jagadisha Kamaye,
Namajanmani,
Namajanmani,
Dhanmanishvare,
Dhanmanishvare,
Bhagatat Bhaktir,
Bhagatat Bhaktir,
Aituki,
Aituki,
Vai,
Vai.
O Herr des Universums, ich wünsche mir kein materiellen Reichtum, keine materialistischen Anhänger, keine wunderschöne Frau oder fruchtbringende Aktivitäten, die in blumenhaften der Sprache beschrieben werden. Alles, was ich will, Leben für Leben, ist unmotivierter, hingebungsvoller Dienst
zu dir.
Ein wichtiger Punkt in der Ausübung des Krishna-Bewusstseins ist das Bemühen des Gottgeweihten, frei von Täuschung zu sein. Täuschung kann bei drei verschiedenen Arten von Gottgeweihten auf dreierlei Art und Weise aussehen. Es gibt zunächst einmal den Gottgeweihten, der interessiert ist an Selbstverwirklichung. Solche gibt es unter uns. Dann gibt es eine andere Art von Gottgeweihte. Das sind diejenigen, die mehr an einem bequemen Leben interessiert sind. Gibt es auch unter uns. Die mehr dem Banaschram, die Regeln und Regulierungen anhaften. Und dann gibt es die Nirapeksha Vaishnavas. Das ist auch unter uns. Die völlig losgelöst sind von allen weltlichen Treiben und Tun. So, für diese drei Arten von Devotees, ich möchte es dem Zuhörer selber überlassen, die Kategorie zu finden, wo er reinpasst. Ist vielleicht nicht immer ganz einfach. Gibt es verschiedene Arten von Täuschungen. Für den, der interessiert ist an Selbstverwirklichung, ist es möglich, dass er in die Täuschung hineinkommt, Dinge im hingebungsvollen Dienst unter dem Vorwand, sie für Krishna zu benutzen, für sich selber zu benutzen. Zum Beispiel, ich fahre ein Auto. Also ich kann selber nicht fahren. Es könnte jetzt sein, aber ich habe ja Bhakta Uwe dazu. Und Uwe fährt überall hin, wo ich es auf der Landkarte mit einem Sternchen versehe. Dieses Auto fährt schnell, es ist warm, man kann viel Musik drin hören, von morgens bis abends kann man es anstellen. Was kann man noch? Die Lehne zurückkurbeln zum Rasten. Es ist ein Putzauto. So, man könnte dieses Auto jetzt, wenn ich jetzt in Selbsttäuschung bin, werde ich dieses Auto benutzen für meine eigenen Zwecke und sagen, ich benutze das ja für Krishnas Dienst. Das wäre eine Selbsttäuschung für einen Devoti, der an Selbstverwirklichung interessiert ist. Nun kommen wir zu dem zweiten, demjenigen, der ein bequemes Leben führen möchte, der angehaftet ist an Regeln und Regulierungen. Solch ein Gottgeweihter kann sehr leicht der Selbsttäuschung verfallen, indem er glaubt, dass das Einhalten von bestimmten Regeln und Regulierungen ihn notwendigerweise besser macht als einen anderen Devotee. Oh, ich komme ja zum Morgenprogramm und die blöden Haushälter nicht. Sind schlechter dran als ich. Nicht, das will ich sozusagen. Ihr merkt, ich versuche mich jetzt, ich versuche verzweifelt euch als meine Zuhörerschaft zu gewinnen mit entsprechenden deftigen Ausdrücken. Es wird gleich ein bisschen anspruchsvoller, aber ich bin noch in der Anfangsphase bei der Lecture. Dann gibt es die dritte Art des Devotees, sind solche, die vorgeben, sie haben nichts zu tun mit es sind solche, die wirklich nichts zu tun haben mit weltlichem Leben. Es gibt diese Devotees, hier können Sie sehen, sie haben zwei verschiedene Socken an, sie singen und tanzen den ganzen Tag und springen und gehen auf Sankirtan und sind ganz absorbiert in ihr Leben. Die Nirapeksha Vaishnavas, die sind rare Seelen, deren Staub wir auf den Kopf reiben. Solcher Nirapeksha Vaishnav kann selber Täuschung unterliegen, indem er etwas Ähnliches tut wie die zweite Art, nämlich dass er sich für besser hält als alle anderen. So, diese drei Arten von Devotees können drei Arten von Täuschung unterliegen, heißt es, und somit abweichen vom Pfad des hingebungsvollen Dienst. Eine Täuschung und auch eine Abweichung tritt dann auf, wenn man nicht seine natürliche Position als ein ewiger Diener Krishnas versteht, sondern Kompromisse an dieser Position macht und einfach eine Lebenshaltung annimmt in seinem Leben, wo man einfach weltlichen Zielen nachgeht. Nun, hier werden in diesem Text verschiedene weltliche Ziele angegeben. Einmal der Reiche, Dhanam, die Reichtümer, dann Janam, viele Anhänger, dann Sundarim, sehr schöne Frauen, und Kavitam, Frucht, also dass man Gewinne erzielt durch seine Tätigkeiten. Ein Gottgeweihter in der Nachfolge von Sri Chaitanya Mahaprabhu möchte diese Abweichung nicht und möchte somit nicht materiellen Profit haben durch seine hingebungsvolle Aktivität. Er will nur letztendlich die Zufriedenheit kosten, die er im hingebungsvollen Dienst zu Krishna erfährt. In der materiellen Welt ist es so, dass jeder Gegenstand, oder alles, was man versucht zu genießen, nach einer gewissen Zeit, da hat man eine Sättigung. Nennen wir zum Beispiel ein Gericht. Jemand, der ein Lieblingsgericht hat und es isst, nachdem er für eine gewisse Menge davon gekriegt hat, ist das gleiche Lieblingsgericht nicht mehr attraktiv. Oder man hört irgendwelche Schlager, also Ohrenwürmer, Kinogesang, nicht? Oder auch Bach und Mozart und Beethoven. Nachdem man diese weltliche Musik für eine gewisse Zeit gehört hat, erreicht man einen Sättigungsgrad und hat keinerlei Enthusiasmus mehr, weiter fortzufahren. Da wird die Musik zu einem Albtraum, die Nahrung zu Gift und die Freundin zu einer Hexe. Oder der Freund zu einem Monster, je nachdem, auf welcher Seite man des Ufers steht und schaut. Krishna-Bewusstsein jedoch ist etwas anderes. Krishna-Bewusstsein oder hingebungsvolles Dienen ist so nektarhaft, dass man je tiefer man hereingeht, je mehr möchte man haben. Man kann keinen Sättigungsgrad dabei erfahren, sondern will mehr und mehr und mehr von der Ekstase des Krishna-Bewusstseins. In dieser materiellen Welt heben sich Hunger und Nahrung gegenseitig auf. In der spirituellen Welt ist das anders. Dadurch, dass man mit Krishna in Kontakt kommt, will man mehr und mehr mit Krishna in Kontakt kommen. Einmal wurde gefragt, was das Ergebnis von reinem Chanten ist. Und Srila Prabhupada sagte, man will mehr chanten. Es ist nicht so, dass man dann sagt, ach, mein lieber Vivek, für dich habe ich jetzt einen Nagel an die Wand gehauen. Da gehört das nicht hin, lieber Freund. Wenn man die 16 Noten hat. Das ist so, dass man mehr und mehr haben will. Warum das so ist, das geht zurück auf eine Konversation zwischen Krishna und seinem rein Gottgeweihten Narada Muni. Narada Muni sagte einmal zu Krishna, ich möchte eine Segnung von dir. Und Krishna sagte, ja, bitte, Frage, was willst du haben? Narada sagte, möge niemand, der dich verehrt, jemals mit der Liebe, die er zu Krishna, die er zu dir empfindet, und der Hingabe, die er dir entgegenbringt, zufrieden sein. Und daraufhin sagte Krishna, Narada, weißt du nicht, dass das schon lange der Fall ist? Jeder weiß doch, dass meine Barmherzigkeit und meine die Ekstase, die man in Verbindung zu mir erfährt, unerschöpflich sind. Jeder weiß das doch schon. Warum fragen Sie mich das? So, ihr seht, während die verschiedenen Abweichungen in der materiellen Welt unbegrenzt sind, ist doch reine Liebe zu Krishna oder sagen wir Hingabe zu Krishna oder Krishna-Bewusstsein etwas Unerschöpfliches. Reichtümer, da kann man irgendwann nichts mehr mit anfangen. Ich habe gerade gehört von Michael Jackson, der ja sehr reich sein soll. Wusstet ihr, dass er sich wenn er Freizeit hat, 6 Stunden lang einfrieren lässt, damit er nicht so schnell alt wird. Und also man kann das ja zusammenzählen. Jeden Tag, wie viel ist 3 mal 6? Nee, 4 mal 6 ist 24 Stunden. In 4 Tagen spart er also jeweils einen Tag ein. Nach 4 Tagen spart er einen Tag ein. Oder sowas. Sowas. So, der ist nicht ganz zufrieden anscheinend. Oder da ist irgendein psychologisches Problem nicht davor. Wahrscheinlich nicht genug ausgelastet im Krishna-Bewusstsein oder so. Reichtum ist also, kann einem nicht das Glück der Welt beschaffen. Er muss also maßlose Angst vor dem Altern haben und vor dem Verlust seiner Position, obwohl er schon reich genug ist, um jeden Tag also Butter und Brot zu kriegen. Also da ist kein Problem für seine Lebensansicht. Lalanam, Najanam, Anhänger. Wenn man Anhänger hat, nach einer gewissen Zeit, wünscht man sich nur private Atmosphäre, bloß nicht so viele Anhänger haben, wünschen sich Politiker und Staats und so weiter, weil die Anhänger einem die ganze Lebenskraft und Freude raussaugen. Najanam, dann nach Sundanim, selbst die schönste Frau führt manchmal Quereleien und Zankereien aus und die Ergebnisse, die man erhält durch materielles Tun, sind auch, haben einen Anfang und ein Ende. So, Krishna-Bewusstsein dagegen wird diesen materiellen Zielen gegenübergestellt als etwas, was wirklich unerschöpflich und nektarhaft ist. Und deswegen bittet Lord Chaitanya hier für uns stellvertretend Bhakti zu erhalten. Nun, Bhakti kann jedoch schwierig entstehen im Herzen, solange wir materielle Wünsche haben. Jemand, der voll mit Wünschen nach Anhängern und Reichtum und Frauen oder wenn man eine Frau ist, nach Männern, ist, wird nicht erfahren können, wie er angehaftet wird an Gott. Es geht nicht. Es ist so, wie wenn man von einem Geist besessen ist, wird in den Schriften erklärt. Von einem Geist besessener kann noch so viel essen, der bleibt mager. Oder um es in unserer medizinischen Tradition zu erklären, wenn man einen Bandwurm hat. Ich kannte mal einen Gottgeweihten, der hatte einen Bandwurm, der war ganz käsebleich immer. Wie französischer Gammelkäse und hatte also diesen Wurm und der aß wie ein Scheundrescher, also wie ein hungriger Mensch, aber das wurde nicht umgewandt in Nahrwerte. Das aß alles dieser Wurm, der dann anscheinend ein bisschen dicker wurde, sein Unterleib, sag ich einmal, war wie eine Kugel. Er sagte, ich esse und esse, aber ich weiß nicht, das kommt nicht in mein Blut rein. Das bleibt im. Das ist seltsam. Dann haben wir ihm einmal Senfsamenöl reingegossen in den Mund und das mögen Bandwürmer nicht. Und dann ist er dann an einem privaten Örtchen. Ist er dann abgegangen, dieser Bandwurm. So ist es, wenn man mit materiellen Wünschen ausgestattet ist. Man macht viel praktizieren, man macht zum Tempel kommen, aber die ganze Nahrung, die man kriegt, die bleibt, das bleibt irgendwo, ernährt einen jedoch nicht im spirituellen Leben. Man wird nicht stärker und nicht kräftiger. Deswegen sagt Mahaprabhu hier in diesem 4. Schlucker, er möchte frei sein von diesen materiellen Wünschen. Natürlich, Mahaprabhu, das müssen wir verstehen, hat keine materiellen Wünsche. Er tut in diesen Texten die Rolle einer bedingten Seele spielen, um für uns zu sprechen, stellvertretend für uns. Kennt ihr das? Man ist so, man sieht alles, man kommt an die heiligen Orte, man hört die Vorlesung, man chantet, aber es tut sich nicht recht was. Kennt ihr das? Das heißt, da ist der Bandwurm drin. Der muss abgehen. damit es losgeht im spirituellen Leben. So, dann haben wir jetzt noch ein paar. Nur in den Schriften finden wir verschiedene Motivationen, materielle Motivationen oder verschiedene Arten von materiellen Wünschen. Und ich möchte euch gerne hier eine kleine Analyse geben. Und ich möchte euch vorher jedoch noch ein Beispiel geben dafür, wie die Bodhis in der Tradition vorsichtig sind, damit dieser Bandwurm aus ihrem Körper herausgeht. Prahlad Maharaj sagte einmal: Mein lieber Herr, o höchste Persönlichkeit Gottes, weil ich aus einer atheistischen Familie stamme, hänge ich von Natur aus an materiellem Genuss. Prahlad Maharaj, die Situation ist, steht da vor Lord Nrisimhadev, Krishna, der ihm sagt, du kannst von mir haben, was du willst. Und Prahlad sagt, ich komme aus einer atheistischen Familie. Das ist, wenn man mir das sagt, das kann sehr gefährlich für mich werden. Führe mich deshalb bitte nicht mit diesen Trugbildern in Versuchung. Ich habe große Angst vor materiellen Bedingungen und möchte aus dem materialistischen Leben befreit werden. Das ist der Grund, warum ich bei deinen Lotusfüßen Zuflucht gesucht habe. Ich will also nichts von dir haben. Und dann sagt er weiter: O verehrungswürdiger Herr, weil sich der Same lüsterner Wünsche, der die Hauptursache des materiellen Daseins ist, tief im Herzen eines jeden befindet, hast du mich in die materielle Welt geschickt, damit ich die Symptome eines reinen Gottgeweihten offenbare. Hier gibt Prahlad Maharaj seine transzendentale Position zum ersten und einzigsten Mal im ganzen Bhagavatam preis. Er sagt, du hast mich, Krishna, in diese Welt geschickt, damit ich etwas zeige. Damit ich zeige, wie ein echter Gottgeweihter ausgestattet ist. Oder wird. Und das macht er ja hier. Er sagt, Krishna, du bietest mir zwar alles an, aber ich sage, führe mich besser nicht in Versuchung. Das ist eine Lehre für uns alle. Wir müssen diesen Bandwurm rauskriegen aus unserem System. Zu Deutsch gesagt, um es ein bisschen direkt in Deutsch zu sagen. So. Es gibt jetzt also drei verschiedene Arten von materieller Motivation oder Bandwürmern, wenn ihr so wollt. Und ich möchte sie euch gerne vorlesen in Sanskrit und auch in Deutsch und es euch dann überlassen, festzustellen, wo ihr seid und dann natürlich in richtiger Art und Weise was dagegen zu unternehmen. Abhisandaya yohingsang dambang matsaryam evava samrambi binadrik bhavam mayikuryat satamasa. Hingebungsvoller Dienst, den jemand ausführt, der neidisch, stolz, gewalttätig, zornig und separatistisch ist, gilt als hingebungsvoller Dienst in der Erscheinungsweise der Dunkelheit. Also, oder Unwissenheit. Wenn man sich also im Tempel befindet, aber merkt, man ist so neidisch und so stolz. Und manchmal neigt man auch zu Gewalttat. Erste Gedanken und dann später entwickelt sich richtig Hass in einem. Man ist zornig. Dann ist es sicher, dass man in der Erscheinungsweise der Unwissenheit hingebungsvolles Dienen ausführt. Und ja, sehr leidvoll. Es gibt hierfür ein Beispiel in den Schriften von einem König. Und ich finde dieses Königsbeispiel sehr, sehr nice. Ich habe es auch in der Schweiz mal gesagt. Dieser König, der in Dunkelheit war, opferte einst dem Herrn 100 goldene Lotusblumen. Ja, Lotusblumen, deren die aber, wo der Stängel aus Gold bestand und die Lotusblumen aus Rubinen. Also unglaublich wertvoll. 100 davon. Stellt euch das mal vor. Könnt ihr euch das vorstellen? Lotus, so dicke Stängel, die von den Lotusblumen. Das sind nicht so magere Nelkenstängel, sondern so dick. Und dann diese wuchtigen Lotusblumen. So, er brachte 100 davon vor den Altar. Und dachte, ich bin der beste Gottgeweihte. Dann kam als nächstes ein Brahmana vorbei. Und der Brahmana brachte einen Kleinteller mit einem Tulasi-Blättchen hin und stellte das daneben. So, der König wurde so wütend, als er das sah, weil er dachte, dass der Brahmana sich als besser vorkam oder für besser vorkam als der König selber. Das heißt ja, dass in einem Lotusblatt alle heiligen Orte residieren. So war der König so getroffen und so neidisch, dass er sofort zu dem in seinen Palast ging und ein großes Feuer anzündete, aus Trotz. Und dann, als das Feuer brannte, wollte er sich da hereinstürzen, um zu zeigen, dass er noch entsagter war als der Brahmana. Der Brahmana war zwar, hatte nichts, war sehr entsagt und brachte ein Tulsi-Blatt da, aber jetzt wollte er zeigen, dass er auch sein Leben sogar aufgeben konnte. Und dass er sich dann so schneller in den Himmel kam. So, der Brahmana ging zu ihm und sagte: Mein Lieber, du bist ziemlich aufgewühlt. Ich wollte ja gar nicht zeigen, dass ich besser war. Ich wollte einfach auch Krishna etwas opfern. Es gibt sowas auch unter den Devotees. Ich habe mal unter Devotees gehört, dass ein junger Devotee wollte sich bei fahrendem Auto aus dem Auto stürzen oder irgend so etwas Krankhaftes tun. Das ist Erscheinungsweise der Unwissenheit, die sich äußert darin, dass man plötzlich neidisch ist und stolz und zornig und dann so durchbrennt. Das ist also, kann vorkommen. Ihr merkt hier, wenn ihr uns die Gäste, die ihr uns zuhören, wir haben große Individualisten unter uns. Vishaya Abhisandaya Yasha Aishnayam Evava Archada Archayadyomam Pritak Bhava Sarajasa. Die Verehrung Krishnas im Tempel durch einen Separisten mit dem Motiv, materiellen Genuss, Ruhm und Reichtum zu erlangen, ist Hingabe in der Erscheinungsweise der Leidenschaft. Wer in den Schriften ist ein klassisches Beispiel für Verehrung in der Erscheinungsweise der Leidenschaft? Das heißt, den Wunsch, materiellen Gewinn zu haben. Dhruva Maharaj, genau. Was wollt ihr haben durch seine Verehrung in der Schule? Ein größeres Königreich als sein Großvater, das war ja Dhruva Maharaj. Yes. Das war Dhruva Maharaj. Dann jedoch, als er Krishna gesehen hatte, sagte er: Oh Herr, jetzt, wo ich dich gesehen habe, er sagte was anderes. Er sagte: Oh mein Herr, die Erfahrung deiner Größe lässt sich nicht einmal vergleichen mit der Ekstase, die man erfährt, wenn man deinen Brahman sieht. Ganz zu schweigen von den sinnlichen Freuden der himmlischen Planeten. Selbst die Bewohner des Himmels fallen von ihren Flugzeugen herunter, wenn sie von dem Schwert der unbezwingbaren Zeit erschlagen werden. O unbegrenzter Herr, möge ich die Gemeinschaft von reinherzigen Seelen haben, die sich völlig dir hingegeben haben. Dann wird es für mich möglich sein, den Ozean des materiellen Leidens zu überqueren,
der voller Gefahren ist. Und ich werde das tun können, indem ich berauscht werde mit dem Nektar von Gesprächen über deine Herrlichkeiten. Hingebungsvoller Dienst zu Krishna, wie gesagt, kann einfach diese geisterhaften Wünsche nach Genuss und nach Freuden in der materiellen Welt überwinden, auch wenn man in der Erscheinungsweise der Leidenschaft kommt. Jetzt gibt es noch eine dritte Motivation. Wenn ein Gottgeweihter die höchste Persönlichkeit Gottes verehrt und ihr die Ergebnisse seiner Tätigkeiten darbringt, um sich von der Unzulänglichkeit fruchtbringender Tätigkeiten zu befreien, befindet sich seine Hingabe in der Erscheinungsweise der Tugend. Das hatten wir heute Morgen, hatten wir darüber gesprochen. In Kiel gibt es ungefähr 30 junge Leute. Das ist so ekstatisch, ich habe das noch nicht so erlebt. Die total interessiert sind am Krishna-Bewusstsein. Und zwei davon sind die angesehensten Persönlichkeiten der, was man in jungen Leuten Deutsch sagt, der Scene dort. Die kennen 400 Leute ungefähr. Sehr gut. Alles so Leute, die was tun wollen, Musiker, Künstler und so weiter. Die bringen einen nach dem anderen aus dem Freundeskreis mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt. Es war gestern ein völlig ekstatisches Programm. Wir hatten einen kleinen Raum. Die Leute waren übereinander gestapelt fast und hörten und waren schon ganz müde zum Schluss von dem guten Prasadam und versuchten immer noch zu hören und zu verstehen und so weiter. Sehr nice Predigermöglichkeit. Falls manche Berliner Prediger auch mal ein bisschen Kiel erfahren möchten, können sie mit eine kleine Predigerparty dahin unternehmen. Ist sehr nice. Gab es dann eine Frage, nämlich, wenn man sich im Krishna-Bewusstsein beschäftigt, um damit frei zu werden von den Leiden des materiellen Daseins, ist das nicht auch noch immer ein Motiv? Und kann das nicht auch noch schädlich sein im hingebungsvollen Leben? Und Prabhupada antwortete darauf, und das ist eine sehr nice Antwort, die ich zum Schluss von diesem Text geben möchte. Er sagte, es ist nicht möglich für uns, ganz und gar ohne Motive zum Krishna-Bewusstsein zu kommen. Irgendwie müssen wir ein Ziel und ein Gewinn für uns sehen und tun deswegen. Deswegen kommen wir überhaupt mit dem Krishna-Bewusstsein in Kontakt. Durch die Ausübung des Krishna-Bewusstseins dann wird man nach und nach frei von den Wünschen und den Bandwürmern, die in einem drin sind. Es ist klar, dass wir, während wir hingebungsvollen Dienst ausführen, eben noch Motive haben. Aber wir müssen uns darüber bewusst sein und nach ein bisschen Senfsamenöl trinken. Das heißt, Loslösung praktizieren, sodass wir dann von diesen alles verschlingenden Bandwürmern frei werden können. Prabhupada gab auch einen anderen Punkt an. Es war da ein Devoti, der ihm sagte, Prabhupada, ich werde nicht hingebungsvolles Dienst praktizieren, um in die spirituelle Welt zu gehen. Ich bleibe hier, Leben für Leben und nochmal ein Leben. Einfach um der Beziehung von Mahaprabhu zu dienen. Prabhupada sagte, so fortgeschritten bist du nicht. Du solltest dir nur irgendetwas wünschen, aus der materiellen Welt befreit zu werden. Sonst wirst du mit Sicherheit wieder und wieder kommen, um sie zu genießen. Yes. Na, Pfarrer Schwer, jetzt bist du aber ins Rollen gekommen. Ja, so. Das wollte ich nur zu
dem sagen. Also genau wie Dhruva Maharaj, der zuerst mit Wünschen kam, befreit wurde von diesen verschiedenen Wünschen durch die Barmherzigkeit Krishnas, so werden auch wir, die wir vielleicht noch einige Motivationen haben, einfach dadurch, dass wir die Folgen des hingebungsvollen Dienstes ausführen, befreit werden von diesen Motivationen. Nach und nach. Und dann werden wir in der Lage sein, Bhakti richtig zu kosten, von diesem nektarhaften Getränk zu schlürfen, was unsere ganze Sinne mit einer neuen Energie erfüllt und mit einem neuen Appreciation, eine neue Wertschätzung von Krishna. So, Hare Krishna, ich möchte hier enden. Vielen Dank, dass ihr heute Abend gekommen seid, um zuzuhören diesen Themen. Ich hoffe, dass einige wertvolle Inspiration für jeden da herausgekommen sind und man jetzt mit größerer Hoffnung den Vorgang des hingebungsvollen Dienstes ausführt. Habt ihr zu diesem Thema irgendwelche Fragen, Frau Professor? Rastrapalika oder Rasamandala, ja, sorry. Ein Gottgeweihter mag sich so viele Dinge wünschen, die nichts mit dem Dienst zu den Lotusfüßen des Herrn zu tun haben. Yogi Kore Krishna Bhajan. Aber wenn er sich in Shri Krishnas Dienst beschäftigt, dann gewährt ihm Krishna bei seinen Lotusfüßen Zuflucht, selbst wenn er es gar nicht wollte. Krishna Kahe, Krishna sagt. Aber Bhaje, er beschäftigt sich in meinem Dienst, oder sie beschäftigt sich in meinem Dienst. Morgen wie Shai Sukhya, aber er wünscht sich materielle Sinnbefriedigung. Amrita Chali Vishamage. Ein solcher Gottgeweihte ist genau wie ein Mensch, der nach Gift verlangt statt nach Nektar. Das ist seine Torheit. Ami Vigya. Aber ich bin erfahren, sagt Krishna. Emoke Vishai Kena Diva. Warum sollte ich solch einem Narren die abscheulichen Dinge des materiellen Genusses geben? Zwar Chalanamrita, es wäre besser für mich, wenn ich ihm den Schutz meiner Lotusfüße gebe. Vishai Vulaiva, ich werde ihn dazu bringen, dass er alle materiellen Wünsche vergisst. Wenn sich jemand im Dienst des Herrn beschäftigt, um Sinnbefriedigung zu erhalten, dann besteht das Ergebnis letzten Endes darin, dass er einen Geschmack dafür bekommt, den Lotusfüßen des Herrn zu dienen. Dann gibt er alle materiellen Wünsche auf und will nur noch ein ewiger Diener des Herrn werden. Da gibt es einen Schlucker von Rupa Goswami, der sagt, mein lieber Person, wenn du weiterhin angehaftet sein willst an materielle Gesellschaft, Freundschaft und Liebe, dann schau bloß nicht die dreimal gebeugte Form von Krishna hier an, wie er unter dem Vansivata-Baum steht und so aus der Seite heraus die Gottgeweihten anschaut. Mach das bloß nicht. Denn dann verlierst du womöglich deine Anziehung ans materielle Leben. Das kann jeder Gottgeweihte erfahren, der mit dem ernsthaft im Krishna-Bewusstsein ist. Es kommt eine Phase, wo man einfach nur noch zu Krishna kommen will. Zuerst kommen diese Phasen in gewissen Abständen. Und dann wird der Zeitraum kürzer und kürzer, bis es ganz gedenkt, ganz dicht ist. Ich weiß, mein Höhepunkt bisher in meinem jetzigen Leben war in der Bratschmandel Parikram, wo wir genau vor einem Jahr, das war auch der Höhepunkt in meinem jetzigen Krishna-Bewusstsein, da hatten wir Rabari gegessen. Das besteht, sonst wieder, ich will es gar nicht sagen, sonst muss ich mir schon wieder übergeben. Das ist, und dieser Rabbi war faul. Der war ein bisschen versieft. So, als wir den gegessen hatten, hatten sich ungefähr die Hälfte unserer wandernden Devotis ergeben, übergeben in den Feldern von Vraj. Es war wirklich heavy. Man hört es aus allen Ecken, winseln und jaulen und pfeifen und stöhnen. Die materiellen Bodies der Westler wurden total gereinigt. Und ich weiß, ich lag da in meinem Schlafsack und habe nur noch zwei Worte gestammelt. Krishna, Radha, Radha, Krishna, jetzt komme ich zu euch. Das war sehr intensiv, weil ich schon ungefähr das 10. Mal die Felder aufgesucht hatte und da unfreiwillige Opferungen hingebracht hatte. Und da war ich so ohne Motive. Also da wollte ich nur noch Krishna, also gar nichts anderes mehr. Nicht mal Erdbeeren mit Schlagsahne, war schon sehr, sehr, sehr. Also dann muss ich mir schon sehr schlecht gehen, wenn ich das nicht mehr will in dieser Welt. So, das war die Situation. Das kommt immer wieder. Dann kommt es auch in Form, wenn man ekstatische Predigerereignisse hat, wenn man richtig mal erfahren kann, wie das Krishna-Bewusstsein andere ansteckt, dann wird man einfach so demütig und sagt: Oh Krishna, das ist so wunderbar, ich möchte dir nur noch dienen. Prediger merken das öfters, wenn sie im Predigen sind, oder Buchverteiler merken das öfters. So diese Zwischenräume zwischen diesen Erkenntnissen im Krishna-Bewusstsein werden immer kürzer und immer kürzer, bis man völlig voller Erleuchtung ist. Man nennt das das voll erblühte Bewusstsein des Lebewesens. Solange es noch nicht voll erblüht ist, ist man immer wieder abgelenkt von verschiedenen Wünschen, die eigentlich gar nicht im eigenen Vorteil sind. Oder zum eigenen Vorteil sind. Eine Sache ist natürlich, es hilft sehr, wenn man Zuflucht sucht bei solchen Gottgeweihten, die keine materiellen Wünsche mehr haben. Dann in ihre Gemeinschaft geht dieser Zustand auch in Eindruck. Und man merkt, wie wohltuend der Umgang mit ihnen ist, wie offen und frei das Leben plötzlich wird und wie unkompliziert es auch ist. Dann hat man den Wunsch, den Fußstapfen dieser großen Seelen überall hin zu folgen, in diesem Universum und auch jenseits von diesem Universum. Eigentlich wünschen sich Gottgeweihte, die Nidapeksha werden wollen, das heißt ohne materielle Anhaftung, dazu nichts seliger als die Gemeinschaft von Gottgeweihten, die das sind. Denn in der Gemeinschaft von solchen Gottgeweihten ist es sehr einfach, materielle Motive zu verlieren. Große Devotis beten immer mal: Lieber Herr, gib mir den Dienst zu solchen Gottgeweihten. Irgendwie oder anders. Gut. Noch andere Fragen, die ihr habt? Ich weiß, das ist so ein Thema, was jeden von uns eigentlich berührt. Actually, es ist sehr nice, wenn man diese Shikshastaka-Verse liest und versteht mit diesem Hintergrund, dann gewinnen die einfach an so viel Nähe einfach. Man wird so berührt durch die. Deswegen möchte ich euch bitten, wenn ihr Gedanken pflegt, vielleicht Gebete zu sprechen, chantet ruhig das Shikshastaka von Zeit zu Zeit. Das heißt, wenn man diese Texte chantet und liest, wird man ebenfalls Liebe zu Gott erlangen. Thank you. Hier, ich möchte euch noch zum Abschluss einen Shloka vorlesen aus dem Srimad Bhagavatam. Der ist auch so gut. Das ist der Vers, der die Essenz des hingebungsvollen Dienstes beinhaltet. Wusstet ihr, warum das Srimad Bhagavatam als so besonders und herausragend von allen Puranas angesehen wird? Weil es eine bestimmte Geschichte enthält. Das ist die Geschichte von Vritasura. Die werde ich mal zu einem anderen Zeitpunkt sehr detailliert erklären. Vritasura war ein reiner Gottgeweihter. Es ist allerdings sehr mysteriös, weil er auf den ersten Anhieb nicht als solcher von uns erkannt werden kann. Das ist genau wie jeder reine Gottgeweihte, der mysteriös ist. Ich möchte hier für unsere Jiva Goswami schreibt in seiner Priti Sandhava: Eine der besonderen Charakteristika des Srimad Bhagavatams ist, dass es die Geschichte von Vritasura beinhaltet. Denn Vritasura empfindet reine Liebe zu Gott. Das ist das, was das Srimad Bhagavatam von den anderen Puranas unterscheidet. Ich sage das, weil unser Brahmana Gadadha jetzt so skeptisch schaut. Jiva Goswami in der Priti Sandhava. So, im 6. Kanto des Srimad Bhagavatams, Kapitel 11, 24 bis 27, wird dieser Schlocker, den ich euch jetzt vorlesen möchte, gegeben, der also die Essenz angibt. Oh mein Herr! Oh höchste Persönlichkeit Gottes! Wird es mir wieder möglich sein, ein Diener, deiner ewigen Diener zu sein, die ausschließlich bei deinen Lotusfüßen Zuflucht suchen? O Herr meines Lebens, darf ich wieder ihr Diener werden, sodass mein Geist stets an deine transzendentalen Merkmale denken, meine Worte stets diese Merkmale preisen und mein Körper sich stets liebevoll in deinem Dienst, O Herr, beschäftigen wird? Und Prabhupada erläutert: Dieser Vers enthält die Essenz des hingebungsvollen Dienstes. Man muss als erstes ein Diener des Dieners des Dieners des Herrn werden. Das Anudasa. Chaitanya Mahaprabhu empfahl und zeigte auch durch sein eigenes Beispiel, dass Lebewesen sich stets wünschen sollten, ein Diener des Dieners des Dieners Krishnas, des Erhalters der Gopis zu sein. Dies bedeutet, dass man einen spirituellen Meister annehmen muss, der der Schülernachfolge angehört und ein Diener des Herrn ist. Unter seiner Führung muss man dann seine drei Besitztümer, nämlich seinen Körper, seinen Geist und seine Worte, beschäftigen. Der Körper sollte unter der Aufsicht des Meisters mit körperlichen Tätigkeiten beschäftigt werden. Der Geist sollte unablässig an Krishna denken. Und seine Worte sollte man dem Predigen der Herrlichkeiten des Herrn widmen. Wenn jemand sich auf diese Weise im liebevollen Dienst des Herrn betätigt, wird sein Leben erfolgreich sein. Was sagst du nun, Ivan? Das ist ein Ziel, ne? Ja, da muss man hinkommen, ja. Gut, wir wollen hier enden. Ich möchte euch einladen, morgen wieder zu kommen. Morgen werden wir hören, wie man dazu kommt, diesen Dienst zu Krishna auszuführen. Das ist das Thema von morgen früh. Srila Prabhupada ki jai.